zart und bitter.
Hier ist Bonn, hier ist Zart und Bitter Crime Stories, hier ist Stefan Kern und Michael Rieck, die beiden Crime Talker, die beiden Hobby Crime Talker im Crime Monat.
Herzlich willkommen.
Ja, mir ist übrigens kürzlich aufgefallen, ich hatte die ein paar Folgen durchgehört, ich habe deinen Namen so komisch ausgesprochen.
Ja.
Ich habe öfters Stefan statt Stefan. Mit PH. Und da klinge ich wie so ein richtiger...
Stepan, kannst du gerne sagen.
Da klinge ich wie so ein Dorftrottel, der deinen Namen nicht aussprechen kann.
Der du auch teilweise bist. Okay, komm.
Wir wollen also du heißt nicht Stefan, sondern Stefan.
Okay.
Und das ist doch nicht so schwierig, ne?
Absolut.
Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir sind wieder in einem Crime Talk. Der wievielte ist es diesen Monat schon? Also wir liefern ja nonstop. Und jetzt treffen wir uns sogar an einem Sonntagnachmittag. Wir haben fast Mittag um Crime Talk. Also deine Freizeit opferst du komplett für unseren Crime Monat.
Für unsere Hörer und Hörerinnen vor allem.
Ja, ja.
Das ist reiner Altruismus. Ich will jetzt nur hier meine wertvolle Freizeit für euch da draußen.
Ja. Dieses Fremdwort haben wir uns nicht vorher zurechtgelegt, oder?
Nein.
Das kam jetzt so aus dir raus.
Kam aus mir raus.
Intrinsisch aus dir heraus, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Intuitiv.
Wahnsinn.
Okay, wir dürfen ja nicht so viel vorneweg bla 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 machen, weil ich glaube, manche Hörer nervt das ein bisschen.
Aber andere Hörer wollen das aber auch.
Andere wollen das auch, stimmt. Ja. Da hast du recht.
Machen wir in der nächsten Folge
ein bisschen. Das ist ja immer so, wir sind sehr polarisierend. Es gibt ja Leute, die lieben uns und Leute, die hassen uns. Aber ja, dieses Mal wird es ein sehr, sehr, sehr interessanter Fall.
Im Vergleich zu den anderen? Die nicht so richtig interessant
doch,
waren.
Doch,
ne?
Doch. Die sind natürlich alle gut, aber ich habe auch wieder sehr tief recherchiert. Die Quelle, ich weiß nicht, darf ich das überhaupt sagen oder kriege ich dann urheberrechtlich Probleme? Hm. Ich sag's erstmal nicht,
okay.
Vielleicht später noch. Es ist ein Fall, der sehr anders ist als die anderen Fälle. Also in der Regel ist ja immer irgendeiner stirbt und so.
Ja.
So ist das hier gar nicht. Das ist erstmal ganz komisch.
Aber du hast schon einen Crime-Fall dabei.
Es
ne?
ist natürlich Crime,
okay,
auf jeden Fall.
Okay.
Und also ich mache mir nur so ein bisschen, ich mache mal so ein bisschen Lust auf den Fall. Es ist schon echt skurril und völlig irre, was jetzt ich hier erzählen werde.
Mhm.
Und ich bin mir sicher, Michael, du hast noch nie von diesem Fall gehört und kennst ihn auch nicht. Also, es ist ein Fall, der spielt wieder in der Schweiz und zwar diesmal in Bern.
In der eidgenössischen Alpenrepublik.
Absolut.
Ja.
Und es ist das Jahr 2002.
Mhm.
Und ein Junge, ein 16-jähriger Junge kommt in ein Krankenhaus. Das ist das Universitätsspital in Bern. Das ist sehr bekannt. Das ist ein riesiger Betrieb, ein ganz großes Krankenhaus. Abgekürzt oder im Volksmund heißt es auch Inselspital, weil es einfach so ein Klotz ist, der da steht. Und da arbeiten tausende Ärzte. 10.000 Mitarbeiter mindestens.
Krass.
Und ist aber auch eigentlich irrelevant. Und
finde ich aber gut, diese Details machen es aus.
Ja, ich fange da so ein bisschen, ich schmück immer ganz gerne so ein bisschen aus, manchmal ist es auch ein bisschen langwierig, ich weiß, du sitzt dann immer auf heißen Kohlen, sagst dann immer, jetzt machst du mal das Urteil, wie ist das Urteil? Aber,
ja, wir sind das Urteil.
Ja.
Geht's um lebenslang.
Ja. Ja. Aber gerne gehe ich auch mal ein bisschen ins Detail, ich weiß, wenn es zu viel wird, dann kürze ich ab.
Wie viele Hausmeister hat das Krankenhaus?
Komm, jetzt hör mal auf, mich zu veräppeln hier.
Ja.
Und ein 16-jähriger Junge kommt in dieses Spital, er fühlt sich ständig müde, ist ab.
Du sagst Spital.
Krankenhaus.
Ja.
Ja, Inselspital.
Aber weil das schweizerische Dialekt, die sagen auch.
Keine Ahnung,
Spital.
Weiß ich nicht, ist auch egal.
Wie der Wiener. Ja.
Und der kommt da rein, sagt, er fühlt sich mal müde, abgeschlagen und geht in die Infektiologie und dort wird eine Diagnose gemacht und das Ergebnis des Bluttests, was er da, den er da bekommt, ist HIV-positiv.
Mhm.
Und der Junge ist völlig
schockiert.
Schockiert, für ihn ist das ein Weltuntergang, er kann das gar nicht glauben, weil es macht irgendwie keinen Sinn, wird nochmal ein Test gemacht, auch wieder
positiv. Ein 16-jähriger Junge 16-jähriger geht alleine ins Krankenhaus.
Genau, ja, weil er sich ständig müde fühlt, abgeschlagen und ja, und dann macht er wieder einen Test, wieder HIV-positiv und er sagt dann diesem Infektiologen, dem Arzt, der ihn da untersucht, sagt, das kann eigentlich gar nicht sein, er hatte noch nie Sex, nimmt auch keine Drogen, keine Nadeln im Spiel, nichts injiziert Und ja, trotzdem ist er HIV-positiv. Und ja, ich denke so, das ist komisch, das kann irgendwie alles nicht sein. Wenig später, im selben Jahr, kommt wieder ein Mann in diese Infektiologie. Bei ihm ist es ähnlich, auch er hat plötzlich Fieber, starkes Fieber, extreme Schwächegefühle. Und auch er, auch da wird ein Test gemacht und dasselbe passiert. Auch er, sein Test ist HIV-positiv. Und er hat auch noch Hepatitis C. Mhm. Und genau dasselbe. Er sagt, das kann doch nicht sein. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich HIV-positiv?
Und wie alt war der Mann? Deutlich älter, ne?
Nee, die sind alle so um die, also so um die, die so 20. Also Pi mal Daumen, älter oder jünger.
Ja.
Und
bei dem gleichen Arzt war der.
Bei dem gleichen Arzt, genau.
Und der konnte sich an den Fall davor auch noch
dran erinnern. Ja, genau. Und auch er sagt, ja, das kann nicht sein. Aber ihm blitzt so ein Gedanke auf, da war nur eine Situation und so. Und dann sagt er das auch. Mhm. Das hat der davor auch gedacht, aber nicht so erwähnt beim Arzt. Und er meinte so, naja, er hätte so einen Musiklehrer. Und den nennt er sogar seinen besten Freund. Und der hat mal so eine Akupunkturbehandlung bei ihm gemacht. Und der Arzt sagt, das kann nicht sein. Akupunktur, das ist völlig unmöglich.
Macht man nur ein bisschen in die Haut rein.
Das sind kleine Dinger und dann da kriegt man dann keine HIV von. Ja. So. Also die Infektion bleibt weiterhin ein Rätsel. 2003, ein bisschen später, kommt eine Frau, eine junge Frau, Erika heißt sie. Auch sie ist HIV-positiv, auch kriegt diesen Test in diesem Krankenhaus, das Ergebnis offenbart und auch sie kann das nicht verstehen, sie nimmt keine Drogen, es gab keine Operation. Sie vermutet, es waren ihre Ex-Freunde und dann informiert sie die natürlich sofort und sagt denen, ja, macht mal einen Test, die machen einen, sie sind negativ. Sie vermutet dann, ja, einer verheimlicht das. Auf jeden Fall sucht sie den Fehler bei sich und dann fragt der Arzt sie aber, ja, sag mal, spielst du ein Musikinstrument? Und die ist auch schon völlig irritiert, was ist das für eine Frage? Sie so, nee, ich spiele kein Musikinstrument, aber ich nehme Gesangsunterricht in der Musikschule. Mhm. Und der Arzt fragt, ja, waren da Nadeln im Spiel? Und sie erinnert sich auch an diese Akupunkturbehandlung.
Bei ihrem
Musiklehrer.
Gesangslehrer, Musiklehrer.
Ja, und der Arzt sagt, okay, das hat mir schon mal jemand erzählt. Ja. Und es ist schon so eine vage Vermutung.
Ja,
es ist auf jeden Fall ein seltsamer Zufall.
Ja, ja,
aber es ist schon so eine vage Vermutung. Dann gibt es eine Frau, die heißt Anna. 30 Jahre alt, auch Mai 2003. Ständig krank. Ja, hat erst irgendwie Halsschmerzen, dann gibt es einen Abszess in ihren Mandeln. Sie macht eine Operation, danach geht es ihr erst ein bisschen besser, dann geht es ihr wieder schlecht und sie fühlt sich wieder ständig müde. Und auch sie macht einen Test und sie da HIV-positiv. Und auch sie sagt, das kann doch nicht sein. Na gut, sie hat ein paar Sexualpartner. Auch die informiert sie dasselbe Schema wieder. Die haben alle keinen HIV und sind alle negativ. Und sie macht die Aussage, ich sage das jetzt mal hier so, damit man sich so ein bisschen da reinfühlen kann. Sie sagt wortwörtlich, es war der Horror, aus heiterem Himmel diese Diagnose zu erhalten. Woher sollte ich es haben? Ich war total verzweifelt und es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Die Frage nach dem Warum war eine Sackgasse. Mhm. Also das ist für diese Leute, die diese Diagnose bekommen, auch ein echter Schock. Vor allen Dingen, weil die gar nicht das zuordnen können und gar nicht wissen, wo das herkommt.
Ja, HIV spielt auch jetzt nicht mehr so die große Rolle im...
Es war 2003, ne?
Ja, das ist in der Gesellschaft, ich sag mal 80er, 90er, große HIV-Kampagnen.
Ja, da war es ja ein Todesurteil.
Ja.
Ja,
Kondome schützen gibt AIDS keine Chance. 2002 war es immer noch, oder es ist ja heute auch eine schwerwiegende Krankheit, aber man kann mittlerweile relativ...
Ja.
Gut, das Ganze unterdrücken.
Behandeln. Genau, die Virenlast kann man mit Medikamenten unterdrücken.
Aber das gab es 2002 noch nicht.
Ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß nicht, wie gut diese Medikamente geworden sind, aber teilweise schaffen die Leute es, diese Virenlast so gering zu halten, dass sie sogar gar nicht mehr ansteckend sind.
Ja, aber wenn du 2002, wenn es dann heißt Hepatitis C und HIV.
Das ist schon eine Packung.
Das ist schon extrem.
Das ist extrem. Ja. Ja, teilweise ist es auch so, bei ihr zum Beispiel ist es so, dass sie das gar nicht, diese Diagnose gar nicht akzeptiert und das völlig ignoriert, aber irgendwann, wenn man da nichts macht, ja, wenn man da nicht in medikamentöse Behandlung geht, dann bricht die Krankheit auch irgendwann aus. Ja. So ist es bei ihr auch dann so in der so ähnlich und sie geht dann auch zu diesem Infektiologen wieder, Dr. Zimmerli heißt er, auch in dieses Spital und erzählt ihm das.
Aber komisch, dass die alle da bei diesem gleichen Arzt im Krankenhaus
gelandet haben halt, sind. Ja, die haben halt eine Abteilung für Infektionen.
Ja, aber das waren ja Leute, die gesagt haben, ich habe ein Fieber und fühle mich ein bisschen unwohl.
Ja gut, aber in erster Linie macht man dann natürlich einen Bluttest und prüft, ob da eine Infektion ist.
Ja, in der Schweiz vielleicht. Wenn du hier zum Arzt gehst, ich fühle mich ein bisschen unwohl, dann heißt ja.
Ja, ja,
nehmen Sie mal ein Aspirin.
Ja, gut, in dem Falle war es halt so. Ja.
Also viel Zufall auch dabei, oder?
Also
da muss es ja bestimmt noch viel mehr gegeben haben.
Nee, das ist erstmal nur das, was so.
Ja, die nicht zum Arzt gegangen sind.
Ja, Moment, also ich bin ja noch nicht, ich muss mal ein bisschen, warte noch. Ja. Kommt ja alles noch. Aber. Für den Arzt, der das da mitbekommt, ist das natürlich alles sehr auffällig. Mhm. Und auch er fragt diese Anna, kennen Sie eigentlich diesen, ich nenne den Namen jetzt schon mal Maurice G. Punkt. So heißt er.
Ja, okay, das wird der Arzt bestimmt nicht gefragt haben.
Doch, doch. Der
hat direkt gefragt, kennen Sie den?
Ja, kennen Sie den. Weil die anderen haben ja schon erzählt, ja, die sind in der Musikschule und da gibt es halt nur einen Musiklehrer in dieser Musikschule. Okay. Das ist eine Musikschule, die diesem einen Lehrer gehört.
Ach so.
Und er nennt auch schon den Namen und sie sagt so, ja, den kenne ich. Auf jeden Fall, ich finde die Frage auch wieder total komisch. Was hat das mit meiner Krankheit zu tun? Und sie sagt sogar, ja, das ist mein Ex-Freund.
Wenn dich das der Arzt fragt, ist das aber schon sehr
ungewöhnlich. Es ist mein Ex-Freund, ja, man könnte ja, ja gut, es ist mein Ex-Freund. Sie sagt aber, es ist schon etliche Jahre her. Mhm. Und dann sagt der Arzt, ja, es gibt auch noch andere Patientinnen, die auch Kontakt zu diesem Maurice G. hatten. Und bei denen ist das genau dasselbe. Die können ihre Infektion nicht erklären. Mhm. Und dann erzählt sie Folgendes, vor etwa 2 Jahren habe sie eine Beziehung zu diesem Maurice G. gehabt, zu diesem Musiklehrer, der sei dann aber ganz komisch geworden, hätte sie gestalkt und dann wollte sie diese Beziehung beenden und sie wäre dann zu ihm gefahren, das erzählt sie, und dort hätte er ihr einen Kräuterdrink serviert, daraufhin sei sie eingeschlafen. Und sie hätte das Gefühl, sie sei betäubt worden. Und dieser Arzt ist so ein bisschen schockiert und auch erschrocken, weil er sagt, so was Ähnliches haben die anderen auch erzählt.
Davon habe ich aber jetzt noch nichts gehört mit betäubt und Kräutertee.
Das stimmt, aber ich kann ja nicht alles erzählen. Ich erzähle das jetzt immer so tröpfchenweise, sonst erzähle ich hier diesen Fall 5 Stunden. Okay. Wir wollen ja auch mal zum Ende kommen. Und sie will aber keine Strafanzeige erstatten, weil sie so ein bisschen Angst vor ihm hat. Sie meint, der wäre auch ein bisschen gefährlich. Er hat irgendwie Angst vor dem. Weil es ist halt ihr Ex-Freund und Und was dann das Inselspital macht, ist eigentlich ein intelligenter Schritt. Wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen. Die prüfen alle AIDS-Infizierten, die in diesem Krankenhaus sich vorstellig geworden sind, prüfen die. Das sind insgesamt 700 HIV-Patienten und befragen die, ob die Kontakt zu diesem
700 HIV-Patienten 2002, 2003, ja. Nur in dem
nur in diesem
Schweizer Krankenhaus.
Ja, aber das Krankenhaus ist zuständig für die ganze Region.
Aber das ist schon viel, finde ich.
Ja, aber die Zahl steht hier.
Ja,
habe ich so recherchiert.
Aber es ist viel.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch. Hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Aber so ist es und die stoßen da auf weitere Fälle. Mehrere Fälle noch, die Kontakt zu diesem Musiklehrer hatten. Natürlich nicht alle, aber schon auch noch ein paar andere.
Weil die müssten ja auch dann selber gemerkt haben, weil die führen ja da eine ganz penible Statistik drüber, dass die Fälle gestiegen sind.
Offensichtlich.
Ja.
Aber ja gut, so viele sind das jetzt auch nicht, dass das so ins Gewicht fällt.
Ja, aber wenn ich 2 Jahre vorher irgendwie 300 hatte und dann irgendwie 400.
Nein, insgesamt, ich nehme die Zahl schon mal vorweg. Insgesamt sind es 21 Patienten, die alle Kontakt zu diesem Musiklehrer hatten.
Ja.
Und dieser Arzt, der denkt sich schon so, dieser Musiklehrer hat da irgendwas gemacht.
Mhm.
Ja, also, aber die Frage ist halt noch, wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht?
Mhm.
Also, es sind noch ganz viele Fragen offen und vor allen Dingen, was soll man da jetzt machen? Rechtliche Schritte, also da gibt es ja noch gar keinen, es sind ja alles nur irgendwelche vagen Vermutungen.
Mhm.
Und ich gehe mal in so ein paar Details rein von den so Begegnungen mit Schülern, die diese Musiklehrer mit dem Kontakt hatten. Da gibt es zum Beispiel den Fabian, das ist im Mai 2004.
Auch ein HIV-Positiv.
Auch er hat HIV, ist HIV-positiv. Mhm. Und er ist sich also relativ sicher, dass das auch dieser Musiklehrer war. Und auch er hat diese Akupunkturbehandlung mit ihm gemacht. Und ist ganz interessant, weil dieser Fabian ist eigentlich ein relativ straighter Typ. Der ist eigentlich Geschäftsmann.
Moment, wie alt ist der? Ich denke, so, der ist Schüler.
Ja, ja, aber du hast 30 Jahre, Geschäftsmann, aber auch Schüler. Der nimmt halt da Musikunterricht.
Ach so. Kann man ja machen. Ja, ja, ich habe gerade gedacht, er würde noch zur Schule gehen.
Nein, nein, nein.
Musikschüler.
Nein, nein. Musikschüler, das ist eine Musikschule und da gehen Schüler hin und die haben ja eine Altersspanne von ja, so circa 16 bis 35 oder so. Also das kann ja, das ist ja eine private Musikschule, da kann ja jeder reingehen. Und er hat starke Vermutung, dass er da angesteckt wurde. Und das Skurrile an der Sache ist, dass er sogar noch von seiner Frau dahin geschickt wurde, weil die meinte, das ist ein super Typ. Da musst du hingehen, der gibt super Musikunterricht und der unterrichtet dich auch noch in so Lebensschulungen und sowas.
Also der hatte schon das Gefühl, dass der Musiklehrer ihn absichtlich angestellt
absolut.
Hat.
Absolut. Der hat...
Und hat nicht bei der Polizei...
Doch, doch. Und er erreicht dann auch, ist der Erste, der im Jahr 2005 Strafanzeige einreicht. Mhm. 2005. Mhm. Und ja, gucken wir uns hier mal diesen Musiklehrer an. Was ist das eigentlich für ein Typ? Also sein Name ist Maurice G. In manchen Unterlagen, wo ich geguckt habe, heißt er auch Carlo. Wahrscheinlich ist das nur so ein versteckter Name. Also der echte Name ist tatsächlich Maurice G. Und er hat halt eine Musikschule im Westen der Stadt in Bern. Mhm. Und ist ein eingewanderter Musiker, nenne ich das jetzt mal. Ursprünglich kommt er wohl aus Italien und hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Und es gibt ein Musikvideo, also so ein Vorstellungsvideo im Internet, wo er seine Schule präsentiert. Und da erzählt er, dass Musik ihm viel im Leben gegeben hat, die Kraft, alle Hindernisse zu überwinden, Motivation, Inspiration. Und er ist das Kind von einem Saisonarbeiter, das ist jetzt nicht wichtig, aber ich erzähle nur mal, wenn man ein bisschen weiß, was das für ein Typ ist. Also der Vater war so Saisonarbeiter, kam aus Italien in die Schweiz, ist das eins von sechs Kindern aus einer Bauernfamilie und hatte erst eine Lehre als Elektroniker begonnen, ist dann aber aufs Konservatorium gegangen und ist Musiker geworden. Und er ist auch Multi-Instrumentalist ja, und macht damit auch Werbung. Er kann Gitarre spielen, Akkordeon, Klavier. Und wie sieht er aus? Ich habe mal hier so ein Bild. Das ist schon wichtig. Man muss auch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was das für ein Typ ist. Ich zeige dir mal ein Bild hier. Mal sehen, wie du ihn so wahrnimmst. Zeig ich dir mal?
Ja, dann zeig mal.
Ja. So, ja, gelocktes, pechschwarzes Haar, wallend, voller Bart, Schnurrbart akkurat getrimmt, buschige Augenbrauen, an Hals und Händen klimpert viel Schmuck. Was ist das für ein Typ? Beschreib ihn mal. Ich habe ihn ja auch gerade beschrieben, aber wie siehst du
ihn? Also ich hätte mir jetzt jünger vorgestellt und der sieht halt aus wie...
Ja gut, das ist schon ein bisschen später gemacht, das Foto. Das ist aus einer Doku, die habe ich auch im Internet gesucht nochmal. Ich dachte, ich kann vielleicht noch einen Ton oder so hier einsetzen, aber man findet nichts mehr im Internet, ist alles gelöscht worden.
Also der sieht aus wie, schon wie ein Musiker, als würde er irgendwie Singer-Songwriter machen oder Vorband für Santiano oder so. Sieht schon.
Ja, aber das kommt der Sache schon nah, weil er ist ja so ein esoterischer Typ eigentlich.
Ah, ja, ja. Macht Akupunktur.
Macht Akupunktur. Es ist aber auch ein interessanter Typ. Ja, also ist jetzt nicht unscheinbar, sondern ist so ein markanter Typ. Die Frauen finden ihn auch sehr interessant.
Echt?
Ja, also er hat auch Schlag bei seinen Schülerinnen. Okay. Und in dem Video gibt es noch eine Frauenstimme, die sagt an einer Stelle, das ist vielleicht ganz interessant, er unterrichtet in respektvoller Atmosphäre, fördert und motiviert und benutzt nie die Peitsche, sondern Liebe, Motivation und Ansporn. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil, wir wissen ja schon, so in welche Richtung das geht. Also er präsentiert sich da auf eine Art, die er wohl gar nicht ist. Und in dieser Musikschule um die Jahrtausendwende rennen da unglaublich viele Schüler ein und aus. Bis zu 40 junge Schüler.
Ist ja wirklich unglaublich viel.
Naja, für so eine private Musikschule.
habe ich jetzt eine andere Zahl erwartet.
Okay. Sind aber schon.
Aber er ist der einzige Musiklehrer, er hat das gegründet, genau. Und es ist eine private Musikschule.
Eine private Musikschule, es ist ein Mehrfamilienhaus und einige Schüler wohnen sogar bei ihm.
Okay. Wie, die wohnen bei ihm?
Ja, die wohnen da, der hat ihnen eine Wohnung angeboten, die wohnen da und er hat guten Kontakt zu seinen Schülern. Die sind auch alle total begeistert von ihm. Einer, der Daniel, bezeichnet ihn als seinen besten Freund. Einer, der da wohnt. Das ist der 16-Jährige, den ich anfangs erwähnt habe, der müde ins Krankenhaus kam und dann HIV-positiv
war. Ja, aber es gab doch bestimmt auch einige, die ihn nicht so toll fanden. Wenn man da irgendwie sagt, er war absolut. Stalker und...
Ja, aber erst später. Anfänglich sind alle total begeistert.
Aber Stefan, wir haben doch auch ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja.
Würdest du dir von mir Akupunkturnadeln in deinen Rücken... Wenn ich sage, hey, ich habe da so ein Buch gelesen, ich weiß, wie das geht.
Nein, von dir nicht. Ja. Aber wenn einer von sich behauptet, er sei ein esoterischer Typ, der...
Dann hättest du da kein Problem
der mit. Mit den Chakralehren vertraut ist und sich gut auskennt und Blockaden lösen kann, wenn das mit den Musikinstrumenten nicht so funktioniert, dann würde ich das schon sagen, doch. Ja. Und das ist auch sein Marketingkonzept. Er bietet ja auch zusätzlich zu Musikunterricht auch noch Lebensschule an.
Ja, ja, aber was hat das mit Akupunktur zu tun?
Das sollte ja, das gehört halt dazu. Das ist
so ja, das gehört dazu. Ich mach das halt so. Ich habe mir Akupunkturnadeln aus dem Urlaub mitgebracht.
Ja, und warum denn nicht? Kann doch jeder. Ich weiß nicht, Akupunktur braucht man dann ein Studium für oder so? Wenn man
wahrscheinlich auch kein geschützter...
Also ich würde jetzt auch, was weiß ich, wenn einer sagt, ich schröpfe dich oder so. Also das ist für mich jetzt, da brauche ich keinen Arzt für. Wenn das einer macht, einer, der sagt, ich hatte damit Erfahrung, würde ich auch sagen, mach's.
Ja, aber Nadeln, die in die Haut kommen, wo man dann sagt, oh, jetzt habe ich dir leider. Aber
das sind doch so kleine Stecknadeln, die man da so ein bisschen, da will man ja irgendwelche Punkte.
Oder so einrenken lässt sich auch von.
Ja, das.
Komm her, ist kein Problem, ich weiß, wie das geht.
Ja, also.
Nacken einrenken.
Also ich finde das jetzt naheliegend, ja. Und viele glauben auch an seine Fähigkeiten, die haben totales Vertrauen zu ihm. Er hat allerdings auch, muss man sagen, zu vielen Studentinnen Affären. Mehreren gleichzeitig sogar. Ja.
Der Typ?
Ja, absolut. Das ist ein super interessanter Typ. Der Zausel. Also ich finde, der sieht total interessant aus. Wenn ich den so vor mir sehen würde und der würde irgendwie mich so beeindrucken, hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gesagt, hier, Akupunktur bei dir, ich glaube, das wird was. Ja.
Ich nicht.
Also ich fände das total.
Ja, okay.
Okay, naja, auf jeden Fall, er hat auch Affären, aber im Nachhinein bezeichnen diese Studentinnen diese Affären als grauenhaft, weil er sehr besitzergreifend ist und eine Studentin, also so eine Schülerin von ihm, Beatrice ist ihr Name, sie beschreibt das Verhältnis zu ihm sogar als schrecklich. Er wollte ihr Leben beherrschen, sie gebrauchen, herumkommandieren und wollte dann auch sogar, dass sie alle Kontakte abbricht. Und Maurice verbietet ihr, andere Frauen zu treffen und natürlich auch andere Männer sowieso. Und er redet ihr sogar ein, dass ihr Vater sie vergewaltigt hätte. Also so einer ist das, weißt du, der dich so manipuliert.
Gaslighting. Schon mal gehört den
Begriff? Ja.
So ein Typ war das.
Gaslighting. Ja. Leuten was vorspielen, dass sie dann irgendwann an irgendwas glauben.
Ja. Das heißt, du spinnst.
Interessanter Begriff.
Die zweifeln dann an sich selbst.
Ne? Ja, weißt du, wo der herkommt?
Aus so einem Film.
Richtig. Ja. Wow. Und aus welchem Film?
Ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist auf jeden Fall ein älterer Schwarz-Weiß-Film.
Uralter Film. Ist, glaube ich, schon
60er?
60er. Nee, noch älter. Aus den 20ern ist der, glaube ich, 100 so Jahre alt. Uralter Film. Ja. Und in dem Film.
Stummfilm.
Nein, aber uralter Film. Und in dem Film, das ist total interessant eigentlich, daher kommt der Begriff, ist so ein Paar. Und er.
Straßenlaterne.
Genau, und er will sie so fertig machen und ihr einreden und ihr suggerieren, dass sie irgendwas wahrnimmt, was gar nicht stattfindet. Und dann macht er immer so dieses Licht an und aus und sagt so, hast du das gesehen und hast du es nicht gesehen? Und sie, hö, was denn? Und dieses Licht ist halt noch Gaslicht.
Das ist aber ein Licht an der Straßenlaterne, ne? Oder?
Ich glaube, weiß ich nicht. Das kann auch sein. Also, nee, ich glaube, das ist im Haus, so eine Gaslampe. Okay. Und daher kommt dieses Gaslighting.
Ja.
Also daher kommt dieser Begriff. Super interessant eigentlich. Und...
Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet.
Ja, genau. Also, wie gesagt, er ist eine sehr starke Persönlichkeit, emotional, esoterisch, mystisch angehauchte Person auch. Und so sieht er sich auch selber. Und,
aber starke Persönlichkeit möchte ich jetzt auch noch ein bisschen relativieren. Ja, er ist ja eigentlich eine schwache Persönlichkeit, wenn er Leute ausnutzt, ja, gut, und manipuliert.
Ja, will. Aber ich sag mal.
Er ist herrisch und.
Er kann Leute beeinflussen. Ja, ja, er kann sie, ja, ein Stück weit für sich einnehmen, manipulieren.
Ja, okay.
Und er selber glaubt auch von sich, dass er übernatürliche Kräfte hat. Also er unterrichtet seine Schüler, wie gesagt, nicht nur in Instrumenten, sondern auch, oder, also nicht nur in Instrumenten und Harmonienlehre, sondern er bietet ihnen auch eine sogenannte Lebensschule an und bietet ihnen obskure Therapien an.
Hand auflegen und sowas.
Ja, genau. Und die Schüler finden ihn klasse, einfühlsam und trauen ihm auch diese Heilkräfte zu. Ja, und er beruft sich auf diese Chakra-Lehren. Mhm. Kennst du das? Diese Chakra-Lehren. Er behauptet sogar, er könne seinen Schülern das dritte Auge öffnen. Was auch immer das bedeutet, also ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus. Das
hat irgendwas mit Buddhismus, das, ja, das Hinduismus, Chakra-Lehren. Das in der Stirn, doch, ist da nicht dieser rote Punkt, den in Indien, soll das nicht das dritte Auge symbolisieren?
Oder das weiß ich nicht, ja. Da habe ich keine Ahnung von.
Hast du aber nicht gut nach.
Nicht gut recherchiert, ne? Ja, ja, okay, wir fangen nochmal neu an.
Okay. Ja, okay, weiter mit, oh, hier, dein Akku geht aus.
Ja, das Wasser brauche ich nicht mehr.
Okay.
Ja, und... was ich sehr interessant finde, ist, dass er mehreren Schülern erzählt, also das erzählen die alles im Nachhinein, ne? Mhm. Dass er den Schülern erzählt, dass er Ninja-Kämpfer sei und er besuche regelmäßig seinen Meister. Auf dessen Empfehlung hin biete er auch diese Akupunkturbehandlungen an. Dieser Daniel sagt, wenn er von seinem Meister spricht, dann klingt das alles sehr glaubwürdig. Also die denken jetzt, ich weiß nicht.
Ich bin Ninja.
Ja, also das ist
meine
krass, ne?
Güte. Gut, man muss vielleicht die Leute auf sowas reinfallen.
Ja, gut. Ja. Ich mache diesen Schülern jetzt keinen Vorwurf und Schülerinnen, aber klar, sowas zieht natürlich wahrscheinlich auch so esoterische Leute so ein bisschen an, ja. Wärst du in diese Musikschule gegangen, du hättest den Typen im Vogel gezeigt. Das glaube ich. Also okay,
wenn er mir von seiner Ninja-Ausbildung erzählt hätte.
Ich will es nicht relativieren. Also ich glaube, ich hätte da durchaus auch drauf anspringen
können. Ja, du hättest dir alle Nadeln von dem setzen lassen.
Auf jeden Fall.
Und hättest an jedes Hand auflegen. Ja, jetzt habe ich auch ein drittes Auge.
Ja, endlich. Ja. Endlich mal irgendwie zu neuen Ufern, mal was, neue Inspiration und so. Ja, ich bin da total offen für. Also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Was auch sehr interessant ist, er bietet halt, das kam ja schon vor, seinen Schülern auch immer so ein Stärkungsgetränk an. Das ist ein Kräutermix aus Baumrinde und Kräutern, getunt mit Alkohol.
Und K.O.-Tropfen. Sind auch noch drin.
In Klammern K.O.-Tropfen. Ja. Und nicht immer, ne? Aber manchmal bietet er das so an und was
nur bei ganz besonderen Gelegenheiten.
Ja, genau. Ja. Dann gibt es dann diesen besonderen Kräuterdrink. Ja. Aber das sind jetzt alles noch Vermutungen, ne? Wir reden ja von Vermutungen. Ja. Und was sehr interessant ist, er redet ständig über AIDS bei seinen
Echt?
Schülern. Ja. Er interessiert sich total für diese Krankheit.
Aber für ihn ist AIDS eine Heilung.
Also was? Einer sagt, er war viermal die Woche da und er hat in jeder Unterrichtsstunde über diese Krankheit gesprochen. Er sagt, das ist eine brutale Krankheit, ein Sterben auf Zeit und er findet es völlig verrückt, dass man dagegen nichts tun kann. Und er befasst sich super intensiv damit und ist auch mehr oder weniger so ein bisschen fasziniert von dieser Krankheit.
Also er ist AIDS-Experte, Ninja, Akupunkteur, Gesangslehrer, Guru, Kräuterexperte.
Der Wunderheiler.
Ja.
So stand es auch irgendwann mal in der Zeitung.
Okay.
Wunderheiler.
Boah, der nervt mich so tierisch, dieser Typ. Der muss weggesperrt werden für immer. Der kranke Typ.
Ja, Moment, so weit sind wir noch nicht. Ob das überhaupt mal passiert, da werden wir noch hinkommen.
Die Anzeige von einem Schüler.
Genau, die Anzeige 2005. Haben wir und es laufen auch Ermittlungen. Diese Ermittlungen laufen super zäh. Das liegt daran, weil diese Schüler alle erstmal gar nicht reden wollen. Das hängt mit diesem Scheiß. Mit dieser Krankheit zusammen, weil damals, ja, du musst es vorstellen, in den Nullerjahren war AIDS ein totales Tabuthema.
Tabuthema?
Ja, also Leute, die davon betroffen waren, denen haftete ein Stigma an. Ja, die wurden stigmatisiert, die wurden ausgegrenzt.
In den 80ern.
Nein, auch noch in den Nullerjahren. Absolut. Ja, es ist doch heute noch so, wenn du jetzt sagen würdest, Leute, ich habe HIV, würdest du das so rausposaunen? Und plötzlich so, Michael, ich komm nicht mehr auf deine Party.
Ich würde auch eine andere Krankheit nicht unbedingt rausposaunen. Ja. Aber ich erinnere mich noch gut daran, ich glaube, das war 1992, berühmtes Bild von Lady Di. Er hat einen AIDS-Kranken im Krankenhaus besucht und das Foto ging durch die Presse, hat ihm ohne Handschuhe die Hand geschüttelt. Und das war,
oh mein Gott,
eine Sensation. Was ist denn da? Das, ja, genau.
Ja. Und wann war das?
Ich meine 92. Und das hat dann nochmal so richtig auch dazu beigetragen, Aufklärung. Du musst nicht die Straßenseite wechseln, du musst keine Angst haben, denen die Hand zu geben und so weiter. Also würde ich sagen, dass wir da 2002, 2003 noch... Na, aber natürlich erzählen sie das nicht gerne und haben Angst davor, das ihren Freunden zu erzählen.
Absolut. Also die Leute haben einfach Angst, dass die Menschen sich von ihnen zurückziehen. Und das wollen sie dann natürlich auch nicht. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich meine, heute, wie gesagt, wenn du glaube ich, relativ... Also wenn man... ich habe mich tatsächlich da mal ein bisschen eingelesen, wenn man die Vermutung hat, man könnte sich mit HIV angesteckt haben. Mhm. Das geht ja meistens los, dass du unmittelbar danach so relativ schnell schon so eine heftige Fieberschübe kriegst.
Echt?
Ja, und du kriegst erst, weil der Körper erstmal reagiert. Okay. Und dann wirst du erstmal ganz krank und dann irgendwann geht das mal wieder zurück und dann geht es dir erstmal total lange gut. Mhm. Und merkst das gar nicht so. Während sich der Virus aber langsam verbreitet in deinem Körper. Deshalb ist es so, das ist so trügerisch, tückisch eigentlich. Deshalb ist es so wichtig, dass man dann doch relativ schnell sich die Diagnose holt, damit man schnell diese Medikamente kriegt, um diese Viren runterzufahren. Denn wenn du medikamentös dann gut eingestellt bist, ist es teilweise so, dass du fast gar keine Viren mehr in deinem Blut hast. Mhm. Und dann bist du sogar wahrscheinlich gar nicht mehr ansteckend.
Aber du musst dein Leben lang starke Medikamente
nehmen. Ich meine, ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Das hat sich mittlerweile auch, ist jetzt auch 20 Jahre wieder her. Ne? Mhm. Also mittlerweile, die Medikamente, ich denke, die werden auch immer besser. Aber ohne geht's nicht. Mhm. Und natürlich haben die auch Nebenwirkungen. Ja. Nebenwirkungen, gehe ich mal von aus. Und was hinzukommt, es gibt überhaupt keine richtigen Beweise. Es gibt ja keinen einzigen Beweis. Es gibt nur ein paar Aussagen, Verdacht und das war's. Ja. Aber was die rausfinden, ist, dass, wie gesagt, diese 21 Personen definitiv alle HIV haben. Die meisten auch diesen Hepatitis C-Virus noch dazu, so ein ganz seltener. Und die hatten alle Kontakt zu diesem Musiklehrer.
Ja.
Das sind die Fakten. Und wahrscheinlich hat dieser Musiklehrer sie angesteckt, infiziert. Und was noch interessant ist, er selber ist HIV-negativ. Mhm. Und ich könnte jetzt relativ schnell zum Ende kommen in diesem Fall. Aber ich will noch ein bisschen in die Details nochmal ein bisschen auf die Leute eingehen. Wie das da passt, was ist da eigentlich passiert? Was hat er da gemacht? Und da berichten dann diese Schüler im Nachhinein. Zum Beispiel bei Daniel ist das so abgelaufen. Das war ja dieser Schüler, der bei ihm gewohnt hat. Der hat dann, also dieser Maurice, dieser Musiklehrer, hat irgendwann gesagt, so, du bist jetzt bereit dafür, diese Akupunkturstunde zu empfangen. Und komm doch bitte vorbei, dann und dann. Und die treffen sich, machen einen Termin aus. Er kommt dann in seine Wohnung und überall sind Kerzen aufgestellt. Im Kamin lodert ein Feuer. Es ist sehr gemütlich, man fühlt sich wohl. Dann sagt er, bitte leg dich auf den Bauch. Er muss sein T-Shirt ausziehen und dann sagt er, jetzt mache ich die Akupunkturbehandlung. Und dann, die Schüler wissen ja gar nicht, was jetzt kommt. Also, was kommt jetzt, ne? Und dann sagt er, ja, ich komme gleich wieder. Und dann kommt er wenig später dann irgendwie da aus der Küche mit einem warmen Stein oder so, legt ihn diesen Stein auf dem Rücken und plötzlich rammt der von hinten eine Nadel rein. Das ist eine Sache von 3 Sekunden, zieht die wieder raus und sagt so, die Behandlung ist vorbei. Fertig. So berichten die das. Das war seine Akupunkturbehandlung.
Und hätte man sich dann also, auch schon mal selbst die Frage stellen können, war das jetzt eine wirkliche Akupunkturbehandlung? Hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt.
Ja, teilweise wissen die gar nicht, wie sowas eigentlich abläuft.
Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas abläuft, aber ich weiß, dass das sanfte, kleine, mehrere Nadeln sind und nicht eine, die reingerammt wird.
Ja.
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 Okay, das war's. Die Akupunkturbehandlung ist zu Ende.
Ja, und einer berichtet sogar, es fühlte sich wohl und entspannt an. Also das war gar nicht so, Hilfe, sondern
bis,
so.
Bis die Nadel kam, habe ich mich
gewundert. Nee, teilweise ist es sogar so, okay, war jetzt ein bisschen komisch und war nur ein Stich, aber war jetzt auch nicht, also das tut wohl auch nicht jetzt so ultra weh, ne? Also die denken noch so, okay, das war jetzt wohl eine coole Behandlung, alles klar.
Und der hat ja auch nicht so in die Haut, sondern richtig tief reingestochen.
Ja, der hat da wohl ziemlich tief reingerammt.
Ja.
Total kurz, 3 Sekunden, zack, raus, Behandlung vorbei.
Du hättest dem ein paar auf die Fresse gehauen.
Naja, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte das vielleicht komisch gefunden, aber...
Ja, das muss doch auch sehr wehgetan haben.
Ja, geht, nö, nicht so unbedingt. Ja, also so eine, okay. Ich habe neulich, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, da hat mir der Arzt so eine lange Nadel hinten reingeschoben. Hinten in den Rücken.
Ach, Gott sei Dank.
Ja, ja, und jetzt, wo ich drüber rede, ja. Aber ich habe kein Fieber bekommen, bin ich beruhigt.
Ja, du warst bei einem Arzt.
Beim Arzt, ja. Genau, bei einem beim Orthopäden.
Ja.
Ja gut, es kann ja auch irgendein so irrer Orthopäde rumrennen, oder? Der sowas macht. Wer weiß, naja. Und nein, natürlich nicht. Und ja, aber dieser Nadel, wollte ich noch sagen, hatte ich kaum gespürt. Das war so, die war so sieben Zentimeter lang.
Voll betäubt?
Nö. Der hat mir die gezeigt. Das war eine 7 Zentimeter lange Nadel. Der hat die da voll reingeschoben.
Ich kriege ja auch Hyaluronspritzen in mein Knie. Das ist auch ein Arzt, der das macht.
Ja, spürst du doch auch kaum die Nadel.
Ja, aber der betäubt das vorher.
Echt?
Ja.
Ich kriege diese Spritzen auch manchmal und bei mir gibt es keine Betäubung.
Der macht das
komisch.
Immer.
Komisch. Ja.
Ich hoffe, ja.
Wahrscheinlich, weil du Privatpatient bist, oder?
Bin ich nicht.
Ne?
Nee.
Kriegst du, okay.
Aber der meinte, wenn durch diese regelmäßigen Betäubungen wird das auch so ein bisschen, wie nennt man das? Abgestumpft, das ganze Knie.
Okay.
Und das soll wohl gut sein. Ja.
Ja, dieses Hyaluron, vielleicht nur am Rande, das ist ja
auch so ein Guru-Quatsch.
Ja,
ne?
Geht so. Das wird von den Krankenkassen nicht anerkannt, weil die sagen, es gibt keine Studie, die belegt, dass das was hilft. Aber also da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, das bringt mir was.
Ja.
Muss ich schon sagen. Also so, wenn man jetzt Meniskusprobleme und so hat.
Hast du das auch mal rein?
Ja, ja, genau. So einmal im Jahr so zwei, drei Hyaluronspritzen finde ich jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Was ich aber auch mal
gemacht. Aber du holst das auch bei einem richtigen Arzt. Ne?
Ja, ja, klar. Aber ja. Was ich auch mal gemacht habe, ist, kennst du dieses Blutschleudern und dann filtern die irgendwelche so ein Plasma raus und das soll dann denselben Effekt haben wie Cortison.
Nein.
Und dann setzen die da dreimal.
Hatte ich noch nicht.
Ja, kostet 600 € und spritzen die dann Eigenbluttherapie, heißt das.
Bist du Privatpatient?
Nein, nein. Das habe ich einmal gemacht, weil ich so verzweifelt war, weil mein Knie so weh tat.
Okay.
Und das ist absoluter. Das ist wirklich Hokuspokus. Okay. Das ist wirklich Geld rausschmeißerei, bringt gar nichts.
Ja.
Meine Erfahrung, ich will jetzt natürlich nichts sagen. Okay, weiter in dem Fall. Ja, Daniel wird wenig später schwer krank, HIV-positiv. Und dann lässt er, weil er nicht weiß, wo er das herbekommen hat, lässt er auch noch er ist damals mit einer Freundin zusammen und seine Freundin macht einen Test.
Mhm.
Und sie ist HIV-negativ.
Mhm.
Und denkt er so, das ist alles total komisch. Ja, er wird dann ziemlich krank und wie gesagt, geht dann zu diesem Arzt, der ihn dann auf diesen Gedanken bringt, dass das der Musiklehrer ist. Und seine Freundin, Helene heißt sie, die ist ja eigentlich noch HIV-negativ. Nur dummerweise geht sie auch in diese scheiß Musikschule zu einer Gesprächstherapie mit diesem Typen. Und sie berichtet, bei ihr ist es ein bisschen anders abgelaufen. Es war keine Akupunkturbehandlung, sondern...
Wieso macht ihr denn eine Gesprächstherapie bei diesem Lebensberater?
Ja.
Der ist kein Psychologe.
Ja, aber er bietet es an und
hat
viel Silberschmuck an den Handgelenken und coole wallende schwarze Haare.
Ja, das reicht.
Ja.
Und hat auch eine schöne Visitenkarte.
Genau. Ja. Und
ich bin Hypnotiseur.
Ja, ich weiß, aber ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber der regt mich auf, dieser Typ.
Total. Du wärst da auch, glaube ich, überhaupt nicht drauf eingegangen. Aber ich hätte da mitgemacht. Ich hätte das, glaube ich, cool gefunden. Ich hätte gesagt, ey, geil. Ich kriege immer was, das ist alles so anders, mal raus aus diesem 0815 Leben und so. Und genau, und bei ihr läuft es ein bisschen anders ab. Ne? Er macht diesen Kräutermix bei ihr.
Ja.
Er bietet ihr diesen Stärkungstrunk an. Sie beschreibt es so, die bekommt diesen Stärkungssaft, dann drückt er ihr einen Stein auf die Haut und spricht von Schamanen, die erscheinen würden und sie soll sich nicht fürchten. Dann sagt er, sie würde sich bald schwer und müde fühlen. Sie wird unfassbar müde und schläft auch ein. Und das Letzte, was sie noch mitbekommt, ist, dass er ihr ein Kopfkissen unter den Kopf schiebt. Und als sie dann wahrscheinlich 2 Stunden später wieder aufwacht, sagt er, das Ritual ist vollbracht. Ja.
Aber was für
ein Sie und wenig später hat sie dann auch HIV.
Aber es war da bei einer Gesprächstherapie da bei ihm. Und er sagt, hier trink das und wir machen ein Ritual.
Ja, wenn du zu deinem Musiklehrer gehst oder so und der bietet dir einen Kaffee an, dann sagst du doch, ja klar.
Ja, cool. Sagst du, wie was für ein Ritual? Wieso haben wir jetzt, wir wollten über irgendwas sprechen und ich trinke hier einen Tee und du redest.
Ja, er sagt ihr, er wollte ihr Leben, das ist ja eine Gesprächstherapie.
Ja.
Und er sagt, er will ihr Leben vorhersagen Und er sagt dann noch so, Maurice ist, also dieser Musiklehrer sei nicht glücklich darüber, dass sie mit diesem Daniel zusammen ist und sie solle sich trennen und sie würde einen besseren finden. Und ja, es ist so eine Gesprächstherapie, ne? So eine Lebensschulung. Und dann bietet er halt diesen Drink an und sie schläft dann ein. Also betäubt und infiziert, ja. Zack. Genau, und die zeigen ihn beide dann auch an. Ne? Also es gibt jetzt schon mehrere Strafanzeigen.
Ja.
Interessant ist noch, oder auffallend, dass nachdem beide HIV-positiv sind, sind sie für Maurice gar nicht mehr interessant. Komischerweise. Und ja, dann gibt es noch einen anderen Fall, Gisela. Sie ist sogar mit ihm zusammen, das ist ihr Freund. Sie findet den völlig irre, also total beeindruckt von dem Mann. Der Mann ihres Lebens nennt sie ihn. Dann wird das aber, die Beziehung komisch. Der will irgendwie nicht, dass sie ihre Freunde trifft und sie beendet dann diese Affäre, weil sie irgendwie Angst vor ihm hat.
Wieso? Sie waren doch richtig zusammen.
Ja, ja, klar, aber sie findet dann irgendwann, wenn die so länger mit dem zusammen sind, merken die immer, der ist, wird so aggressiv und so und so besitzergreifend. Ja. Und dann beendet sie die Beziehung und kurz nachdem er mit ihr Schluss macht, gab ihr dann ihr auch diesen Saft zu trinken. Und auch sie wird total müde, totaler Blackout und wenig später Diagnose HIV-positiv. Also genau dasselbe Programm. Und in dem Falle war es sogar noch so, das ist ja ein ganz spezieller Fall, dann redet er noch so auf sie ein und sagt, er müsse noch ihre Schwester treffen und er kommt dann irgendwann noch bei ihrer Schwester irgendwie mit so einem Strauß Rosen an und sagt ihr, sie solle mal nach oben gehen, also die, die er schon infiziert hat, er müsse jetzt mit ihrer Schwester reden und dann wird diese Frau unten auch, meint sie, dann ruft die so, ey, mich hat hier irgendwas gestochen. Er sagt dann, nee, das waren nur die Rosen. Dann gibt's da irgendwie so ein Gerangel, dann haut er wieder ab und als wenig später hat dann die Schwester auch HIV. Also der hat dann auch noch die infiziert, also unglaublich.
Also was ich irgendwie nicht verstehe.
Und als sich Gisela und er nochmal treffen, sagt er ihr, er weiß ja dann, dass sie HIV-positiv ist und das erzählt sie ihm auch. Und dann sagt er ihr, er kann sie heilen. Das kostet aber viel Geld. Er muss vorher noch seinen Meister fragen. Mit Hilfe seines Meisters könne er 95% der HIV.
Den Ninja-Meister.
Genau, den Ninja-Meister. Mit Hilfe seines Ninja-Meisters könne er 95% der HIV-Infizierten heilen. Was ist, was du nicht verstehst?
Also, diese Musikschule. Du hast ja von 40 Leuten gesprochen.
Ja.
Ne? Und in so einem Mehrfamilienhaus.
Ja.
Mitten in der Stadt.
Ja.
Wo die Leute. Die kannten sich doch auch. Die müssen doch auch geredet haben. Ich habe hier da die Akupunktur bei denen gemacht. Wie war das denn bei dir? Der hat mir da einfach nur so ein Teil da rein und ich fühle mich jetzt auch nicht gut. Und ja, ich habe auch so einen Tee, ich habe einen Tee getrunken, ja. Kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, und Gerüchte, dass da geredet wird, dass da irgendwie keiner gesagt hat, ey, da muss jetzt mal Schluss mit sein. Und auch, dass Ex-Freundinnen oder andere Beziehungen sagen, ja, der hat mich verfolgt und der ist, ich sollte den Kontakt abbrechen zu meinen. Wie konnte der da so lange schalten und walten, wie er wollte?
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, dass das nicht einfach früher auch aufgeflogen ist, weil man redet ja auch miteinander. Aber ich glaube einfach, das ist so abwegig. Das ist so irrsinnig, dass einfach keiner auf diese Idee gekommen ist. Das ist so ein irrer Verdacht.
Ja, aber es geht ja jetzt
dass nicht, das einfach nicht, das kann nicht wahr sein.
Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt um eine AIDS-Infizierung gehen,
ja.
Sondern dass die sagen, redet der bei dir auch jedes Mal, wenn du bei ihm bist, über AIDS? Ich gehe da hin zum Gitarrenunterricht und ja, ständig erzählt er über AIDS.
Das war völlig bekannt. Und alle wussten das, weil der sich ja so fasziniert hat für diese Krankheit. Ja. Und ich erzähle auch gleich noch, warum. Okay. Das erzähle ich dir, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Ich will nur einen Fall noch, einen letzten sagen, den ich echt tragisch fand. Ja. Und zwar gibt es einen Fall, wo er auch mit dieser Frau zusammen war. Es war auch seine Freundin, der hatte ständig Affären mit irgendwelchen Frauen und so. Und da kam es dann sogar zu so einem ganz krassen Streit, weil sie einfach sagte, ey, geh aus meinem Leben, du bist irre. Und dann wird er ja immer so wahnsinnig Besitz ergreifen und wütend auch. Und da gab es dann irgendwie einen Streit, dass er ihr so einen Kerzenständer über den Kopf gehauen hat. Oh. Und dann hat sie jahrelang den Kontakt abgebrochen. Und er hat dann nach Jahren nochmal angerufen und hat gesagt, Mensch, lass uns doch nochmal über diesen Fall. Ich will mich nur nochmal aussprechen mit dir. Hm. Ein letztes Mal.
Wollte sie auch infizieren.
Und sie meinte so, nee, komm, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann so, komm, ein letztes Mal. Und dann lässt sie sich weich kochen. Ja, komm, jetzt gehe ich da noch einmal hin und er will mir irgendwas erzählen. Und komm, die macht das auch so ein bisschen, weil sie sonst Angst hat, sonst wird er vielleicht noch wütender. Hm. Und dann geht sie da nochmal hin und das ist dann genau das Treffen, wo sie diesen Kräuterdrink kriegt und dann er sie infiziert und zack, danach ist er HIV-positiv. Wäre sie doch nicht dahin gegangen. Mhm. Das finde ich halt so tragisch, weißt du. Da gibt es auch so tragische Fälle, wo man denkt, oh Mann. Wo wahrscheinlich,
jeder einzelne Fall ist so tragisch.
Ja klar, aber gerade bei so einem Fall, wo man eigentlich, wo der Kontakt eigentlich schon abgebrochen hat. Und war, wie perfide auch,
aber wollte sie,
dass er sie nochmal nach 2 Jahren, die will ich nochmal infizieren. Ja. Echt so, die hole ich mir noch. Ja. Die ist schon damals, die hat einfach mit mir Schluss gemacht.
Wie hat er das,
das
denn?
Das kann ich mit meiner Ehre, mit meinem Ego nicht verkraften. Die nehme ich noch mit. Und das finde ich halt einfach so fies.
Wie hat er das denn geschafft, die zu infizieren? Er ist ja selber HIV-negativ.
Ja, pass auf, das wird jetzt nochmal hochinteressant. Das sind genau die Fragen. Deshalb passiert ja auch nichts. Weil einfach alle sagen, ey, woher soll denn, der ist doch negativ, wo soll denn das alles her?
Ja, aber woher sollen das denn die Leute wissen? Ja, der kann mich ja nicht infiziert haben, er ist ja HIV-negativ. So denkt man doch nicht.
Also ich sag mal so, es gibt einen Fall, Clemens heißt der, der ist auch in so einer Sitzung, der sieht auch, dass der da so eine Nadel hat. Mhm. Also das ist schon mal so eine Aussage, der sieht da auch so Blut an seinem Ärmel und findet das alles ein bisschen merkwürdig. Also der ist sich auch nach dieser Akupunkturbehandlung, ist der sich sicher, der hat mich, da ist was schiefgelaufen, das war der. Also wenig später wird er auch krank und dann, der ist sich sicher, der hat mir da was gespritzt, weil der das auch so ein bisschen mitbekommen hat. Und bei diesem Fabian, den ich schon mal oben genannt habe, ich weiß nicht.
Hast du schon
genannt. Genau, das war ja dieser Geschäftsmann, habe ich erzählt. Ne? Mhm. Also ein bisschen älter. Und das ist auch so tragisch, der wollte da überhaupt nicht hin. Der fand, was
seine Freundin hat gesagt.
Genau, der meinte so, was soll ich mit diesem komischen Guru, ey, lass mich in Ruhe. Und die Freundin hat die ganze Zeit belabert, du musst da mal hingehen, ey, der gibt so eine geile Lebensschule und der macht das so toll. Das ist so ein toller Mann. Und dann hat seine Schwägerin ihn super lange bequatscht, geh da mal hin. Weil der hatte immer so Migräne und so leichte epileptische Anfälle. Und dann meinte die, geh da mal hin, der löst diese Blockaden, der macht das und so. Und diese Schwägerin, die ihn so bekniet hat, diese hingehen soll, die war damals schon, als sie ihn belabert hat, HIV-positiv. Hat die aber nicht gewusst.
Ja.
Und hätte der das gewusst, wäre der da gar nicht hingegangen. Und dann ist der da eigentlich nur hingegangen, weil seine Frau und seine Schwägerin ihn so belabert haben. Also total, total tragisch. Und auch dann hat der und da diese
Hätte er was nicht gewusst, wäre er da nicht hingegangen?
Er wurde ja von seiner Frau und seiner Schwägerin belabert. So, die waren halt so ein bisschen esoterisch. Ja. Hey, der macht das, so ein super geiler Guru und der löst deine Migräne. Das,
ja, ja.
Genau, und diese Schwägerin war damals schon HIV-positiv. Der hatte die schon.
Ja, aber du hast gesagt, wenn er das gewusst hätte, wäre er nicht hingegangen.
Nee, dann wäre er nicht hingegangen.
Ja, weil ist ja klar, wenn er das gewusst hätte, dass er die mit HIV infiziert hat.
Ja, klar, aber der hätte ja nicht gewusst, dass der die infiziert hat. Aber
warum wäre er dann nicht hingegangen, wenn seine
Schwägerin. Weiß ich nicht, das hat er aber so gesagt in den Aussagen, die ich gelesen habe. In den Aussagen hat er das einfach so gesagt, ist doch egal. Ja. Muss man jetzt so
hingehen. Okay, schneiden wir raus.
Nein.
Okay, lass mal drin.
Es bleibt
alles drin.
So eine interessante Frage, die du gestellt hast.
Es bleibt alles drin.
Und ich habe dir eine interessante Antwort
gegeben. Wir schneiden nie. Nee, war ein bisschen pumpig, die Antwort.
Echt?
Nein, war es nicht.
Nein, war es nicht.
War
aber Michael, wenn ich deine Gefühle verletzt habe, dann kannst du das jetzt hier sagen.
Ich will jetzt wissen, wie hat er es geschafft,
pass auf,
die Leute mit AIDS zu infizieren. Ich will immer identifizieren sagen. Ich krieg das Wort nicht in den Kopf. Infizieren.
Schneiden wir raus.
Es tut mir leid. Ich sag's die ganze Zeit falsch.
Wie
hat das geschafft?
Erzähl ich jetzt. Ja. Jetzt kommt die Antwort.
Ja.
Also, die Ermittler, die vermuten das längst, die sagen sich ganz klar, der hat das gemacht. Mhm. Der hat ihn mit HIV und Hepatitis C infiziert. Und aber die Frage ist halt noch, woher hat er das Blut? Weil er ist ja selber HIV-negativ. Und was dann passiert ist, 2005, also ich glaube, das 3 Jahre oder so nach der ersten Anzeige, ne? Mhm. Also ziemlich ewig später.
Nee, 2005 war die erste Anzeige.
Nee, echt?
Ja. Und 2002 war der Junge im Krankenhaus.
Ach so.
Der erste.
Okay, gebe ich dir recht. Ja. Aber auf jeden Fall später kommt endlich der Zugriff. Polizei fährt dahin, sofort Hausdurchsuchung. klar. Ne? Die wollen natürlich gucken, was hat er da. Und finden, der ist ja so ein bisschen irre, die finden da so ein Ninja-Schwert und irgendwelche Springmesser und auch so eine Selbstladepistole steht hier, keine Ahnung, was das ist. Aber keine Spritzen, kein Blut, nichts. Und ja, damit kannst du halt nichts anfangen. Der war kurz in Untersuchungshaft, wird dann aber auch wieder direkt freigelassen. Was dann aber passiert, das ist jetzt interessant, die schalten einen Genetiker ein, ein Polygenetiker heißt der. Und der untersucht das Blut.
Und von dabei, den Patienten.
Ja, und dabei stößt er auf etwas, was er eigentlich noch nie gesehen hat bei HIV-Patienten. Okay. Ja. Und zwar, die Viren haben alle denselben Stammbaum.
Die haben sich alle an der gleichen Quelle.
Genau, also auch sowohl die Infektionen, die 2001 passiert sind, als auch die Infektionen, die 2005 passiert sind, müssen alle vom selben Topf infiziert worden sein. Ja, also das kann jetzt nicht so weitergegeben worden sein. So, der eine hat das an den nächsten gegeben. Ach so,
weil die Viren sich auch so verändern.
Genau, die verändern sich. Ja. Und deshalb muss das immer dieselbe Quelle sein. Mhm. Und das ist ja schon mal total eine wichtige Information. Und das heißt, entweder er nimmt das Blut immer von derselben Person ab oder er hat das mal einmal abgenommen und bewahrt es irgendwo auf. Und das ist auch gut möglich, weil Blut, wenn man das kühl lagert, hält Jahre.
Echt?
Ja. Und es muss
immer so bewegt werden, das Blut.
Nee. Das kann man auch bewahren und das hält sich.
Ja. Also er hatte
Blut. Und die Frage ist natürlich auch, kann er das vielleicht so irgendwie so unbewusst die Viren weitergegeben haben? Ja, vielleicht war das ja auch ein Versehen. Und da sagt der Gutachter, nee, das kann nicht sein, denn die Ansteckung über eine Nadel ist äußerst gering. Also so eine Akupunkturnadel ist ganz gering. Es kann eigentlich nicht so passiert sein, denn die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,3%, dass man mit einer Akupunkturnadel sich mit HIV ansteckt.
Weil man nicht in ein Blutgefäß sticht
beispielsweise. Ja, da geht man nur in seine Nadel. Das ist total unwahrscheinlich. Um diese 21 Leute infiziert zu haben, müsste man Hunderte dann behandelt haben mit Akupunktur. Ich glaube sogar Tausende.
Ja.
Tausende Menschen müsste man behandelt haben. Und das hat er ja nicht. Der hat ja nur seine paar Schüler behandelt. Und dann finden die noch was raus. Total interessant. Der Genetiker sieht sogar in dem Blut, von wem das Blut ist. Und zwar von einem Schüler. Der heißt Ivo.
Wie kann er das denn in Blut feststellen?
Weil er ja das Blut von diesem Ivo auch untersucht.
Ach so, und einer, der auch Anzeige gemacht hat und der auch
genau.
Krank ist.
Ja, Anzeige weiß ich jetzt nicht, aber einer, der auch krank ist, der wird untersucht.
Also der hat dann quasi gesagt, hey, Moment mal, das Blut ist das gleiche wie genau, von
also
den Proben.
Genau, der erkennt einfach, dieses Blut ist
ja,
von
gut,
diesem Schüler.
Ja gut, das ist ja DNA-Fingerabdruck quasi.
Genau, das kann er also sehen. Und dann vermuten die Ermittler so, Mensch, das kann doch sein, dass der vielleicht mit diesem Ivo unter einer Decke steckt. Dass sie das zusammen machen.
Ja.
So, hier, nimm mal mein Blut und infizier mal alle. Und dann gibt es auch noch einen ganz verdächtigen Brief, den der Ivo an den Maurice geschrieben hat. Und dort steht nämlich drin, da sagt der Ivo, ja, er hätte sich über mit Sexualpartnerinnen infiziert und mit Drogen und deshalb hätte er HIV bekommen. Und dann wird er sofort verhört. Weil ja dann klar ist, okay, dann hat der Maurice sich das von dem besorgt. Und dann wird dieser Ivo direkt verhört und dann stellt sich aber schnell raus, dass dieser Brief eine totale Lüge ist. Ivo weiß auch nicht, wo er sich angesteckt hat und diese Drogen hätte er auch nie gespritzt. Er habe den Brief nur auf Druck von seinem Musiklehrer geschrieben. Er habe alles nur gemacht, was er wollte für diesen krass charismatischen Maurice. In Untersuchungshaft wird sein Vertrauen zu Maurice natürlich völlig zerstört und er packt aus. Die Wahrheit ist, Maurice habe ihm mehrmals Blut entnommen, im Wissen, dass es HIV-verseucht war. Und zugestimmt hatte er, weil Maurice ihn versichert habe, seine Krankheit zu heilen. Er behauptet, er werde es seinem Schamanenkreis übergeben, wo man es analysieren würde. Und einmal im Monat gab es dann immer ein Ritual. Ivo musste sich vor einen Kristallstein legen und Maurice band ihm dann den Arm ab und hat ihm das Blut abgenommen. So war das. Und also dieser Ivo vermutet halt auch, dass er von diesem Maurice infiziert wurde. Und ja, aber jetzt ist die Frage, genau.
Wo hat er es denn
herbekommen? Wo hat er das Blut her? Das ist genau, es ist ja nicht von diesem Ivo. Jetzt ist die Frage, wo hat er das Blut her? Ja, die Antwort ist die, wahrscheinlich hat ihn sogar seine Ex-Freundin unbewusst geholfen, an dieses Blut ranzukommen. Denn sie stand damals auf Anweisung von diesem Musiklehrer in Kontakt mit der AIDS-Hilfe in Zürich. Und Maurice, dieser Musiklehrer, sagte ihr, er wolle ein Buch schreiben über AIDS. Sie müsse ihm deshalb Interviewpartner vermitteln. Er sagte einmal, man müsse ihnen Blut abzapfen, um zu beweisen, dass man die Krankheit heilen könne. Und Maurice gelangte an einen Patienten, ja, also der hat dann mehrere eingeladen über diese AIDS-Hilfe, die hat ihn eben besorgt. Mhm. Also ja, ich muss ein Interview machen und da hat er wohl ein paar gekriegt. Und bei einem hat er wohl geschafft, Blut abzuzapfen. Das haben die rausbekommen. Und diesen haben die natürlich auch noch versucht rauszubekommen, wer das eigentlich war. Das haben die aber nie ausfindig machen können. Mhm. Weil, ist ja auch naheliegend, wenn das alles so aufkommt, ja, hochkommt und die Leute in der Öffentlichkeit thematisiert wird, dieses Thema, dann ist natürlich der Typ, der dann letztendlich derjenige war, von dem der das Blut abgezapft hat, hat er natürlich auch nicht gemacht mit der Absicht, dass jetzt alle infiziert werden, sondern der dachte ja, er könne ihn heilen. Aber trotzdem hält er natürlich die Füße still, er sagt ja nicht, ich war's. Klar hält er da die Fresse, weil er denkt, ey, ich will jetzt nicht hier derjenige sein, der alle infiziert hat.
Vielleicht hat das ja auch nicht freiwillig gemacht. Oder vielleicht war der auch betäubt.
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, gut, der wurde nie ausfindig gemacht.
Ja.
Und ja, und dann kommt der große Knall. Und zwar kommt dieser ganze Fall endlich an die Öffentlichkeit. Der erste Artikel erscheint in der Zeitung, in der Sonntagszeitung. Und Titel, der AIDS-Spritzer von Bern. Voll drauf. Mhm. Und da bricht eine Lawine los. Ne? Alle berichten drüber. Dieser Fall geht sogar ins Ausland. Wird überall drüber berichtet. Ja. Ist total irre. Und
ja, viele haben ja auch Angst und lassen sich dann testen, weil man denkt, hä, ich habe den auch mal gesehen oder war da nicht mal was?
Ja, vor allen Dingen ist endlich auch mal raus, dass der unter Verdacht steht und so, damit jetzt endlich auch mal öffentlich wird, ne, dass die da jetzt mal irgendwie nicht mehr hingehen oder so. Das ist ja auch jetzt mal wichtig.
Ja.
Bei einem Zeitungsartikel meldet sich sogar dieser Maurice zu Wort, ne, weil dem werden ja Vorwürfe gemacht. Und er sagt dann einfach nur, er habe damit überhaupt nichts zu tun, ne, weiß das alles von sich ab. Es sei die Rache von seinen Musikschülern, die Okkultismus praktizieren. Sie hätten Blutsbrüderschaften geschlossen. Er sei HIV-negativ und bei einer Hausdurchsuchung sei auch gar nichts gefunden worden.
Also, ja, das Statement lässt er auch schon tief blicken dann. Ne? Mit diesem Statement will er sich quasi verteidigen.
Ja. Ja, klar.
Super.
Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende.
Anklage?
Ja, ich will noch eine Sache vorher erwähnen, die ich auch noch total irre finde.
Ja.
Er war mit einer Frau, also es war auch eine Musikschülerin, war er sogar zusammen und hatte sie sogar geheiratet. Mhm. Es war sogar seine Frau. Und sie erzählt im Nachhinein.
Blick bei den ganzen Frauen.
Ist auch egal.
Geschichten von ihm
nicht musst mehr durch. Du nicht. Ja, der hat Affären mit allen möglichen Schülern und so gehabt.
Ja.
Und hat das auch immer verheimlicht und hat mit jeder da was gehabt und so. Ja, das ist ein totaler Machtmensch. Der wollte alle haben und hat dann auch allen noch Befehle gegeben und die kontrolliert und so. Ja. Am Anfang fanden die den auch immer total geil. Und diese Frau berichtet auch, sie war extrem in ihn verliebt. Also es muss ein Wahnsinnstyp gewesen sein. Und das war eine Ärztin, das war gar keine Schülerin, sondern es war seine Ärztin, die ironischerweise oder zynischerweise oder was auch immer, sogar an diesem Krankenhaus gearbeitet hat, wo die alle nachher ihre Diagnose bekommen haben. Sie hat halt irgendwie Gesangsunterricht genommen, ist total angetan von dieser künstlerischen, kreativen Art von ihm. Das fehlte ihr so ein bisschen in ihrem strengen Berufsalltag. Und sie wird dann auch schnell schwanger.
Ach du Scheiße.
Von den Affären weiß sie natürlich nichts. Und irgendwann geht das so los, er verbietet ihr, dass das Kind ihre Eltern sehen dürfen. Ja, da geht es dann plötzlich mit so Anweisungen los. Irgendwann liest sie von diesem polygenetischen Gutachten im Herbst 2009 und sie weiß sofort, der hat das gemacht. Die ist sich sicher, der ist das gewesen. Ne, sie spricht nämlich von dieser unglaublich bösen Seite, die er hat. Sie ist halt noch mit ihm verheiratet. Er spricht Drohungen aus. Er sagt, er werde 20 Ninja-Kämpfer vorbeischicken, das Kind entführen. Dann fuchtelt er irgendwann mit so einem Samurai-Schwert vor ihrer Nase rum. Und irgendwann sagt er ihr, er werde ihr ein Messer in den Bauch stecken und so, dass sie qualvoll sterben werde. Die merkt, dass diese Drohung meint er ernst. Mhm. Dann ist sie irgendwann auf so einem Arztkongress und meint so, ja, ich muss da hin. Ich nehme das Kind mit und er sagt noch so, wenn du wiederkommst und das Kind hat eine Erkältung oder so, dann droht dir was ganz Schlimmes. Also spricht auch irgendwelche total bescheuerten Drohungen aus. Und sie fährt dann mit dem Kind auf diesen Arztkongress und während sie da ist, reicht sie die Scheidung ein und setzt durch, dass er sie auch gar nicht mehr sehen darf und so. Im Nachhinein hat sie sogar riesen Glück gehabt, denn auch er hat diese Akupunkturbehandlungen an ihr gemacht. Und nach einer Behandlung, da waren die schon so im Clinch ein bisschen. Ich meine, die haben ja miteinander Sex gehabt, ne? Mhm. Deshalb hatte er natürlich ihr nichts angetan, weil der will ja auch nicht HIV-positiv werden. Und nach so einer Behandlung sagt er ihr dann, ja, dass er ab jetzt keinen sexuellen Kontakt mehr zu ihr haben darf. denn nicht der Sex, sondern die Liebe sei wichtig für die Beziehung. Zu der nächsten Akupunkturbehandlung kommt es zum Glück nicht mehr. Aber
und die eine hat nicht ihr gereicht.
Ist klar, das war die Vorbereitung, danach hätte sie den Virus bekommen.
Ja, er hat sie ja auch versucht zu infizieren, aber es hat nicht funktioniert bei der ersten Akupunkturbehandlung.
Ja, nee, der hat nicht, wahrscheinlich hat er nicht, nee, da hatten die noch Sex, also der hat auch mal was ohne AIDS gemacht. Okay. Das war ja nicht immer sofort mit dieser Spritze. Mhm. Und ja, dann 2013 endlich wird der Prozess eröffnet.
So spät?
Ja, 8 Jahre.
Lief der frei rum?
8 Jahre, nachdem Fabian, der Geschäftsmann, von dem wir gerade geredet haben, Anzeige erstattet hat. So lang lief der frei herum. Der Prozess ist von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ist natürlich ganz wichtig. Die Journalisten werden verpflichtet, die Opfer nicht zu nennen, keinen Namen zu nennen. Der Gerichtszeichner darf sogar keine Gesichter zeichnen. Also die Anonymität der Opfer muss gewährleistet sein, weil es halt eben diesen Opfern immer so schwer gefallen ist, überhaupt Anzeige zu erstatten. Es geht ja immer um dieses, ich will nicht mit meinem Namen in der Öffentlichkeit sein. Weil manche arbeiten auch noch und die wollen auch nicht, dass der Arbeitgeber davon weiß. Und ja, die Anklage lautet mehrfache schwere Körperverletzung und Verbreitung von menschlichen Krankheiten in 16 Fällen. Mhm. Ja, zum Zeitpunkt der Prozesseröffnung geht es den vielen Schülern, die infiziert wurden, schon sehr schlecht. Bei manchen ist die Krankheit schon ausgebrochen, andere nehmen die Medikamente, alle leiden unter Schlaflosigkeit, das Arbeiten fällt vielen schwer, manche können gar nicht mehr arbeiten, einige haben schon Invalidenrente und eine Frau erzählt sogar, die dann auch Kinder bekommen hat. Sie musste den Kindern nach der Geburt einen Monat lang alle 6 Stunden einen Medikamentencocktail verabreichen. So erzählt sie, das brach ihr das Herz. Die Nebenwirkungen sind unklar, Nebenwirkungen auch. Erst wenn das Kind 2 Jahre alt ist, werde sie wissen, ob dieses Kind positiv oder negativ ist. Also da sieht man einfach mal, was für ein Albtraum diese Leute da auch durchmachen. Ja, vor Gericht. Nicht anders zu erwarten. Maurice stellt sich als totales Opfer dar. Ja, er beklagt.
Die Okkultisten, die Blutsbrüder.
Genau, die Blutsbrüder, die sich gegen ihn verschworen haben. Er beklagt in erster Linie, dass die Musikschüler ihn weggelaufen sind. Ja, alles wäre zerstört worden von diesen bekloppten Schülern. Ja, er sitzt da vor Gericht. Von Reue keine Spur. Und Mitleid hat er eigentlich nur mit einer Person.
Mit sich.
Mit sich selbst. Ja. Der Richter fragt, wie es ihm geht. Er sagt, schlecht, oh, ich muss Medikamente nehmen, ich kann nicht mehr schlafen.
Wieso muss er dann jetzt Medikamente
nehmen? Ja, weil er so psychisch belastet ist durch das Verfahren, das ist alles so furchtbar. Und er hat auch Therapien gemacht, weil das alles so schlimm ist. Er sei auch kein Arzt und er sei auch kein Akupunkteur oder Heiler. Das leugnet er alles. Alles, was man ihm...
Ist er ja auch nicht.
Ja, ist er auch nicht, ja, aber er sagt doch, er hätte es nie gemacht. Ja. Alles nur in die Schuhe geschoben. Das Einzige, nur bei seiner Frau habe er das wohl mal probiert.
Es gibt Dutzende Zeugen, was soll diese...
Ja klar, es gibt massenweise Aussagen. Ja. Und er behauptet, das kann gar nicht sein, weil er kann gar kein Blut sehen. Er hätte eine Blutphobie. Ja, das wäre alles eine Verschwörung. Die Schüler würden gemeinsame Sache machen. Nach dem Unterricht hätten sie nämlich Drogen konsumiert und da hätten sie sich angesteckt oder was weiß ich, hätten miteinander Sex gehabt. Und alle wären beeinflusst worden von diesem Arzt, dieser Infektiologe, Dr. Zimmerli heißt er. Okay. Genau, der hätte sie da reingeredet, die wären brainwashed.
Ja. Und der ist dann auch noch von der NATO gesteuert. Und von,
so ungefähr.
Von den westlichen Medien.
Ja. Ja. So ungefähr.
Okay, das war dann vor Gericht. Der Richter wird auch gedacht haben, okay.
Ja, ist ganz interessant. Der Richter sagt, an einer Stelle in der Krankenakte wurden gar keine Hinweise gefunden auf intravenösen Drogenkonsum von ihren Studenten, die ja so angeblich alle untereinander
trugen. Ja, haben die trotzdem gemacht.
Ja, und,
das ist alles gefälscht.
Ja, und er sagt, sie waren durch Drogen beeinträchtigt, ganz klar. Die konnten alle gar nicht ihre Instrumente halten. Sie wären fast eingeschlafen an den Instrumenten, das hätte der gemerkt. Mhm. Und der Richter nur so, ja, wenn sie ihnen ihr Getränk vorher gegeben haben, klar sind die dann eingeschlafen. Ja. Und der so, ja, das waren doch nur Stärkungsgetränke. Also er streitet alles ab, einfach alles. Ja. Wie gesagt, er sagt, er hätte eine Blutphobie. Und da sagt der Richter auch nochmal ganz interessant, ja, sie waren doch bei der Geburt ihres Kindes dabei. Und der so, ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Da habe ich aber Notfallmedikamente genommen. Insgesamt 16 Milligramm Lexoptamin. Dieses Medikament soll diese Blutphobie hemmen. Mhm. Ne? Und das haben danach die Journalisten gegoogelt. Gibt's gar nicht.
Das Medikament
das gibt's überhaupt
nicht. Hat sich ausgedacht.
Es gibt wie? Überhaupt gar kein Medikament gegen Blutphobie.
Ja.
Es ist einfach nur.
Ich habe Lexopramol genommen und dann ging
das. Der Typ ist irre.
Ja.
Der Typ ist völlig irre.
Ja.
Und ja, er sagt dann so, wieso sollte ich meinen Schülern Blut gespritzt haben? Ja, jetzt hier, Achtung, gute Argumentation, wenn sie krank würden, würde es ihm ja selbst schaden, weil er dann nicht mal Unterricht geben könnte. Also.
Okay, eindeutig.
Alle aufgehetzt.
Das entlastet sie.
Es ist Wahnsinn. Der Richter fragt dann auch, was ist denn das Motiv der Schüler, warum die sie beschuldigen?
Okkultismus.
Ja, aber warum sollen die sie denn beschuldigen?
Brainwashed.
Ja, und dann sagt er sogar, ja, die sind ja alle Sozialfälle, weil die jetzt HIV haben und ich habe ja ein riesen Mehrfamilienhaus, ne, das gehört ja mir, diese Musikschule, und die wollen sich ein gutes Leben einrichten. Das ist Rache. Die wollen an mein Geld. Also es ist einfach, also da bleibt einem echt die Sprache weg. Ne? Ja. Wir kommen jetzt zum Ende, Michael.
Das Urteil.
Genau. Er soll vor Gericht erscheinen. Er ist ja gar nicht in Untersuchungshaft.
Ach so.
Ne? Der fährt ja mit dem Taxi vor.
Ist das in der Schweiz so?
Nee, aber warum soll der in Untersuchungshaft sein? Es gibt keine Fluchtgefahr.
Okay.
Er unterrichtet im Moment keine Schüler mehr, ist auch keine Gefahr mehr. Ne? Dann gibt's ja keinen Haftgrund. Das ist in Deutschland genauso.
Keine Gefahr mehr? Jemand, der absichtlich Leute mit AIDS.
Ja, aber das ist ja jetzt alles bekannt in der Öffentlichkeit, der macht ja keine Behandlung mehr, da geht ja keiner mehr hin.
Ja, aber da muss ja keiner hingehen, damit er das einfach dann trotzdem macht, in der U-Bahn
ja,
oder sonst
okay.
wo.
Ja, okay, gut, ja.
Also das ist eigentlich super gefährlich.
Eigentlich schon und ehrlich gesagt, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass der nicht in U-Haft sitzt, aber so ist das halt. Ich meine, der hat auch einen Strafverteidiger, der ziemlich viel durchboxen kann.
Okay, er war halt...
Genau. Er soll dann vorfahren, mit Taxi kommt er immer und plötzlich, ist er nicht mehr da. Ja, wo ist denn er? Der Richter sagt, wo ist denn der hier? Wir wollen unser Urteil sprechen.
Mhm.
Und der so, dann hakt der Verteidiger nach, wo bist denn du? Und der so, ich kann nicht. Akute psychische Erschöpfung.
Ja.
Ich kann nicht. Ja. Und der Richter, okay, alles klar, Vorführungsbefehl, ne, zack, bumm, abholen. Und dann, holen die sich da vier Polizisten, die zu dem nach Hause fahren und wollen den da rausholen, hat er sich in seiner Bude verschanzt, hinter so Türen.
Okay.
Und sagt so, fuchtelt da mit so einem Ninja-Schwert rum und sagt, hier ist Krieg. Wenn ihr reinkommt, ist Krieg. Und die Polizisten ziehen sich erstmal zurück. Okay, alles klar. Dann wird ein Sondereinsatzkommando eingeschaltet. Das ganze Quartier wird abgeriegelt, das ganze Viertel, umstellt, das Haus wird umstellt. Ja. Mit so Scharfschützen und Einsatzkommando. Und der kommt dann ab und zu mal da raus, fuchtelt irgendwie mit so einem Samurai-Schwert rum. Da ist dann auch noch irgendeine Frau bei ihm. Denkt die so, ist das eine Geisel oder arbeitet die mit dem zusammen? Sind die auch noch nicht so sicher? Ja, und dann, also er hält das ganze Viertel in Atem. Und ja, irgendwann schaffen sie es dann halt mit so einem Teaser, den irgendwie
Mit einem Taser.
Ja, mit einem Taser, genau.
Die haben einen coolen Teaser von einem Film gezeigt. Und da war er dann so fasziniert von diesem Teaser. Und er hat gesagt, diesen Film, den muss ich unbedingt sehen.
Ja.
Und hat aufgegeben, um ins Kino zu gehen.
Ja, so ein Esoterik-Film. Ja. Mit so einem Meister, mit so einem Ninja. So einem Ninja-Film oder so.
Zeig dir den Teaser.
Okay, tut mir leid, Michael.
Okay. Er wurde getasert und überwältigt.
Ja, dann ziehen die den vor Gericht. Diesmal natürlich nicht mit Taxi, sondern mit Handschellen.
Ja,
und dann steht er da und dann kommt das Urteil. Die Anwälte fordern natürlich Freispruch, was natürlich Sinn macht, ne, weil es gibt ja überhaupt keine Beweise. Es sind ja alles nur Aussagen.
Mhm.
Es gibt keine Spritze, es gibt kein Blut, alles nur Aussagen. Und vielleicht noch das genetische Gutachten.
Also das Blut haben die auch nie gefunden bei ihm zu Hause?
Nee. Ja. Auch keine Spritzen, nix. Ja. Also der war ja natürlich vorgewarnt, ne? Ist klar. Es war, kann man natürlich auch jetzt wieder sagen, hey, wie doof ist die Polizei?
Mhm.
Ja. Statt da, die hätten eigentlich noch, ja gut, da, wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, wo die erste Anzeige erstattet wurde, war der vorgewarnt.
Mhm.
Ja, dann hat er wahrscheinlich sein Blut, da hat er gesagt, okay, wenn du nicht total doof bist, komm dir irgendwann mach eine Hausdurchsuchung. Ja. Dann hat er das natürlich. Ich weiß auch nicht.
Keine
Ahnung. Auf jeden Fall Urteil. In allen Punkten schuldig. In allen Punkten. Heißt, vorsätzliche Körperverletzung in 16 Fällen und Verbreitung von menschlichen Krankheiten, Freiheitsstrafe von 12 Jahren plus 9 Monate.
Mhm.
Dann noch Verfahrenskosten von 478.000 Franken muss er zahlen und an jedes Opfer 100.000 Franken Schadensersatz. Ich glaube, Franken ist so ungefähr 1:1.
Hat der Geld? Dieser Guru.
Naja, der hat ein dickes Mehrfamilienhaus, ne?
Was ihm komplett gehört.
Ja, da kann man schon ran.
Und das wurde dann verkauft?
Das weiß ich nicht, aber Geld ist da.
Okay.
Und die Richter
führen. Woher hatte das eigentlich? Der ist doch irgendwie Einwanderer aus Italien. Was war sein Vater nochmal, hast du doch gesagt?
Ja, na und?
Du hast doch gesagt, sein Vater war so ein einfacher.
Also, ein Saisonarbeiter aus Italien. Ja, aber der hat doch Musik studiert und hatte jahrelang eine gut laufende Musikschule. Da verdient man noch Geld.
Ja, aber so ein Mehrfamilienhaus in der Schweiz ist schon teuer.
Keine Ahnung.
In Bern.
Ja.
Eine der teuersten Städte, die es überhaupt gibt, oder?
Das stimmt. Ja. Aber weiß ich nicht. Naja. Offensichtlich verdient man auch ganz gut Geld.
Ist jetzt nicht Gegenstand unserer Crime Story, wo
der
das Geld her
hatte. Aber vielleicht nochmal zwei Sätze zu dem Urteil. Die Richter führen halt aus, es würde feststehen, dass der Beschuldigte diese 16 Personen die Anzeige erstattet haben, mit HIV angesteckt hat. Es gibt zwar keinen einzigen Sachbeweis, aber und es ist eigentlich auch nur Aussage gegen Aussage, aber 16 Aussagen gegen einen.
Ja.
Wobei man da, das weiß ich noch aus meinem Jurastudium, nicht die Anzahl der Aussagen, du kannst jetzt nicht irgendwie dir 5 Zeugen impfen und sagen, erzählt 5-mal Bullshit und der andere ist nur alleine da und dann übertrumpfen wir den. Weil wir sind ja mehr. Das funktioniert im Strafrecht so nicht. Aber es sind einfach 16 Aussagen und die sind alle super glaubwürdig.
Ich möchte den Terminus impfen hier noch ein bisschen von dir kritisieren.
Dann kannst du aber das ganze Strafrecht kritisieren. Das ist nämlich im Strafrecht gang und gäbe, dass man sagt, dass Zeugen geimpft sind.
Ja, aber impfen wird jetzt
als
negativ.
Ach so, in dem Zusammenhang ist es wirklich schlecht gewählt. Okay, dann sagen wir Zeugen beeinflusst.
Ja, das
sehr gut.
Ja.
Micha, danke, dass ich dich so als Korrektiv
da immer... Da schrille meine Alarmglocken.
Ja, das war sehr gut.
Die Corona-Leugner haben schon fast applaudiert.
Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so, im Strafrecht redet man von geimpften Zeugen.
Okay.
Ist jetzt in dem Kontext natürlich nicht so gut ausgesucht, das Wort. Aber letzter Satz, und dann bist du erlöst, und die hören natürlich auch. Genau, es ist ein reiner Indizienprozess, muss man dazu sagen, aber es gibt einfach auch gute Indizien. Ne? Das genetische Gutachten zeigt, dass die Ansteckungen nicht auf natürlichem Weg erfolgt sein können und dass das Virus immer aus derselben Quelle stammen musste. Hinzu kommt, dass das Einzige, was die Opfer verbindet, Maurice ist.
Ja.
Und diese Verschwörungstheorien von Maurice sind völlig haltlos und die Aussagen der Opfer einfach glaubwürdig.
Ja, die ganzen, die bei ihm in der Musikschule waren, die krank geworden sind durch ihn, Freundinnen und Lebensgefährten, die er mal hatte, die haben ja auch dann wahrscheinlich ausgesagt.
Ja, die haben das detailliert erzählt, was da passiert ist.
Da konnte man gar nichts, keinen Freispruch machen.
Unterm Strich muss man sagen, skrupellos, hinterhältig und menschenverachtend. Also, und jetzt kommt der Hammer, aber es ist nur ein Satz. Natürlich hat der Strafverteidiger Berufung eingelegt, weil es muss ja Freispruch sein, da ist ja nichts bewiesen. Und die Staatsanwaltschaft hat auch eine Berufung eingelegt, weil die gesagt hat, wir wollen die Höchststrafe, 15 Jahre. Dann ist das in die nächste Instanz gegangen. Da hat der Richter ihm dann 15 Jahre aufgebrummt, also nochmal mehr. Und dann ist er nochmal in die Revision und dann das alleroberste Gericht hat dann auch nochmal gesagt, 15 Jahre stimmt, passt. Das heißt, der sitzt immer noch im Gefängnis bis 2030, wenn er seine Strafe absetzt.
Er hat wahrscheinlich nie was zugegeben, geschweige denn gesagt, warum er das getan
hat. Was soll das? Ich kann das auch nicht verstehen. Also da ist doch irgendwas im Kopf falsch gepolt. Ja. Was soll, die Frage nach dem Motiv bleibt offen. Warum hat er das gemacht? Was denkst du?
Ja, weil er ein verrückter, schwurbelnder Ninja-Guru ist und einen Fetisch hatte für AIDS und Blut und diese Macht, die er dann da ausgeübt hat und wollte die Leute kontrollieren und wahrscheinlich absichtlich krank zu machen, um sie noch abhängiger von ihm zu machen, um dann zu sagen, ach so, du hast das jetzt, ja, aber ich kann dich heilen. Den ersten hat er ja auch gesagt, dass er den heilen kann. Und
ja, sich noch größer zu machen. Ja. So, vielleicht hat er ja wirklich dran geglaubt, dass er das heilen kann, ich weiß es nicht. Manche hatten auch noch so die Vermutung, dass er damit Geld verdienen wollte, weil er hat ja diese Heilungstherapien dann, dass er HIV heilen kann, auch noch angeboten, dann kann ich euch für Geld heilen. Mhm. Andere sagen, hatten dann die Vermutung, vielleicht habe ich ihn verärgert. Aber das kann ja auch nicht sein, weil der eine war ja sein bester Kumpel. Also das ist völlig Machtperversion. Ja,
der kann doch gar keine Freunde haben. Aus seiner Sicht.
Aus meiner Sicht war der einfach krank im Kopf. Ja. War einfach krank im Kopf. Ja, aber was bleibt, sind halt die Leute.
Die armen Opfer. Und
die mir wirklich unfassbar leid tun.
Ja, und, aber wir hoffen, dass die bestmögliche Therapie bekommen, die man dafür bekommen kann.
Hm. Ja. Absolut. Ja.
Das war unsere Crime Stories.
Ja.
Welcher Titel wird diese Folge haben, wenn wir die veröffentlichen? Hast du da schon eine Idee?
Ja, wenn wir jetzt hier so ein raushauen der AIDS-Spritzer von Bern oder so, das ist natürlich griffig, aber verrät sehr viel. Ne?
Ja, ist jetzt auch nicht besonders ist auch so elegant, dieser Titel.
Ist auch
Titel.
So ein bisschen pietätlos vielleicht den Opfern gegen. Vielleicht, wir müssen mal drüber nachdenken.
Okay, ihr lest es ja dann.
Vielleicht irgendwie der merkwürdige Heiler oder sowas. Oder einfach nur der Heiler, ich weiß es nicht.
Nein, nee. Stefan. Deine Vorschläge beim letzten Mal, der Fakir, den habe ich auch ignoriert.
Echt? Und
hab's nicht genommen.
Ja.
Egal.
Aber nicht hier irgendwie ein wahnsinniger Fall. Das ist einfach zu langweilig.
Ja.
Oder?
Ja, das war auch beim letzten Mal. Die habe ich dann genannt, ein tödlicher Verdacht.
Alles ist ein tödlicher Verdacht.
Ja, aber
hier ist auch ein tödlicher Verdacht.
Ja, aber von dir kam der Fakir und die Wahrsagerin. Das geht nicht.
Nee. Das ist aber zu viel verraten, ne?
Ja, und das war.
Story verraten.
Hä? Was?
Ja. Wir denken nochmal drauf rum, gehen so lange raus. Wir verschonen die Hörer und Hörerinnen mit unseren Überlegungen und
Adios, ciao.
Adios.
Zart und bitter.